Ja, Nick hat gerade in der Moderation das schon ziemlich gut ausgedrückt, wo er gesagt hat, wie moderiert man einen Gottesdienst in so einer Zeit, in der wir gerade leben, eigentlich an? Mit dieser ganzen Krise in der Ukraine, wo wir merken, das rückt uns so auch so ein bisschen auf der Pelle. Das Wort Krieg, das kennen wir nur von Oma und Opa. Das ist das erste Mal, dass sich, sage ich mal, meine Generation wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Diese ganzen Corona-Pandemie und den ganzen Auswirkungen, die es hat auf die Wirtschaft, ganzen Klimaschutzdebatte und. Ja, wie gestaltet man Gottesdienst bei angesichts dieser ganzen überwältigenden Ereignisse? Und ich glaube, die Antwort liegt darin, wir müssen einfach unsere Gottesbeziehung stärken. Wenn ich in die Bibel hineinschaue und sehe, wie Jesus gepredigt hat, der hat auch nicht Bezug genommen auf die ganzen Katastrophen, die es damals gab und die ganzen terroristischen Anschläge und die Kriege und die Römer und was weiß ich nicht alles. Nein, es wurde immer Jesus gepredigt in der Bibel, auch die Apostel, immer Jesus. Es geht um unsere Gottesbeziehung. Und das haben wir gerade auch gesungen, näher zu dir, näher zu Jesus, weil er der Erlöser ist, der über dem Staub steht, über dem Tod der Welt, über die Zerstörung der Welt. Er ist derjenige, der Leben gibt. Und je näher wir zu Jesus kommen, je mehr wir uns mit seiner Freude und Zuversicht und Kraft und Mut erfüllen lassen, desto zuversichtlicher und gelassener, denke ich, können wir auch in die Zukunft gehen, egal was kommt. Und das wollen wir heute Morgen in diesem Gottesdienst auch tun. Wir wollen unsere Gottesbeziehung stärken. Wir wollen auf das Wort Gottes hören. Wir wollen gucken, dass wir näher zu Jesus kommen, uns näher an ihm ausrichten. Und ich glaube, das bringt wirkliche Veränderung in unserem Leben und auch in unserem Herzen und auch, wie wir mit dieser ganzen Situation dieser Welt umgehen können. Und bevor wir ins Wort Gottes hineinschauen, möchte ich noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir an diesem Sonntagmorgen zusammenkommen können, um dich gemeinsam anzubeten, Jesus. Und Herr, du weißt, was in dieser Welt passiert. Du hast das schon gewusst, bevor alles passierte, Herr. Du stehst über dieser Welt. Und du siehst unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Ängste, die uns als Menschen einfach kommen, Jesus. Und wir können die Geschicke der Welt nicht verändern. Aber wir wollen zu dir kommen, Jesus. Wir wollen näher zu dir kommen. Wir wollen auf dein Wort hören und wir wollen, Jesus, uns von dich ermutigen und herausfordern lassen. Jesus, wir möchten dich bitten, dass wir heute Morgen erleben dürfen, dass du nahe zu uns kommst. Rede zu uns. Berühre du unsere Herzen, Herr. Stärke du unseren Glauben, Herr, dass wir mit neuer Zuversicht und Getrost in den Alltag und in die Zukunft hineinstarten können. Gebrauche diesen Gottesdienst dazu, Jesus, um zu uns zu reden, Herr. Wir öffnen unsere Herzen für dich und wir wollen dein Wort hören und wollen es annehmen, Herr. Amen. Ja, das Thema heute ist ein neuer Mensch. Neue Dinge haben ja für uns eine gewisse Faszination. Wir freuen uns, wenn wir uns etwas Neues kaufen können, etwas, für das wir vielleicht gespart haben. Und dann kommt so der Moment, wo wir das dann nach Hause bringen, wo wir es dann auspacken, wo wir es aufbauen können, wo wir es dann das erste Mal benutzen können. Aber das Problem mit neuen Dingen ist, sie sind ganz schnell nicht mehr neu. Das Neue ist gleich weg. Schon in dem Moment, wo wir es ausgepackt haben und es das erste Mal benutzt haben, da ist es nicht mehr neu. Da ist es vielleicht noch neuwertig oder in einem neueren Zustand, aber es ist nicht mehr neu. Und je länger wir es gebrauchen, irgendwann müssen wir anfangen, dieses Ding oder diesen Gegenstand, den wir dann haben, zu reinigen, zu reparieren, zu erhalten, zu restaurieren, zu renovieren. Das ist in dieser Welt einfach so. Und genauso ist es auch mit dem neuen Menschen, um den es heute geht. Diesen neuen Menschen, den Christus in uns geschaffen hat, durch den Glauben an Christus, dieser neue Mensch, der wir in Christus sind, auch der muss immer wieder erneuert werden. Und wie das vor sich geht, darüber möchte ich heute reden. Und ich lese uns erstmal den Text vor, der ist aus dem Epheserbrief. Ich lese ab Kapitel 4, Vers 17. Da heißt es hier: Ich muss euch nun Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn. Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen sind und von ihrem verstockten Herzen. So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexueller Unmoral und Habgier. Aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen wurdet im Geist und Sinn erneuert, da ihr den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Soweit das Wort Gottes. Paulus sagt, ich muss euch nun Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn. Paulus ermahnt uns. Da haben wir in unserer westlichen Kultur ja so die Probleme mit, so, ja, wir wollen ermutigt werden im Gottesdienst, wir wollen vielleicht auch herausgefordert werden an der einen oder anderen Stelle, aber mit Ermahnung, das ist ein bisschen scharf, ja, wenn Menschen uns so hart irgendwas kritisieren in unserem Leben oder uns ermahnen. Und das wird ja oft in christlichen Kreisen auch gar nicht mehr gemacht. Wir haben Angst, einen anderen Gläubigen zu ermahnen, weil wir ihn vielleicht auf den Schlips treten, dann kommt er nicht mehr in Gottesdienst und dann gibt's Theater oder was auch immer. Da sind wir mittlerweile sehr vorsichtig geworden. Aber in der Bibel werden wir immer wieder dazu aufgefordert, uns zu ermahnen. Gerade dann, wenn wir sehen, dass im Leben eines Menschen nicht alles gut läuft. Das heißt nicht, dass wir uns über den anderen Menschen stellen, aber es geht darum, dass wir uns immer wieder neu auf Christus ausrichten und manchmal ist auch Ermahnung dazu nötig. Und genau das macht Paulus hier. Er ermahnt uns und das unterstreicht eigentlich auch die Wichtigkeit seiner Botschaft. Und er sagt hier, ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr dürft nicht mehr so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen. Da stellen sich mir zwei Fragen. Die erste, wie leben denn Menschen, die Gott nicht kennen, anders, als wie wir als Christen das tun? Wo unterscheidet sich dein Leben von das der Nachbarn oder Verwandten, die eben nicht gläubig sind, die nicht in eine Gemeinde gehen? Worin unterscheidet sich das? Was sollen wir nicht so machen wie die anderen? Und die zweite Frage ist, warum dürfen wir das denn nicht? Was ist denn so schlimm daran? Paulus beantwortet beide dieser Fragen. Er sagt, ihr sollt nicht so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Wie leben sie denn? Paulus beschreibt es hier. Und in den nächsten Versen, wir gehen das mal so Vers für Vers durch, beschreibt er, woran deutlich wird, wenn Menschen Gott nicht kennen, wie sich das in ihrem Leben widerspiegelt. Und er sagt hier als allererstes, die Menschen sind von der Nichtigkeit ihres Denkens bestimmt und in ihrem Verstand ist es finster. Also es geht hier um Denken und Verstand. Das heißt, im Leben eines Christen, wenn es um das praktische Leben kommt, dann spielt der Verstand eine gewisse Rolle. Paulus spricht hier nicht über das Herz, sondern über unseren Verstand. Sehr interessant, weil oft ja, oder mir sagen oft Menschen, wenn ich sage, ja, ich glaube an Jesus Christus, so nach dem Motto, was bist du denn für einer? Da musst du deinen Verstand ja an der Garderobe abhängen, wenn du in den Gottesdienst gehst. Das kann man ja nicht miteinander vereinbaren, Glaube und Verstand. Das ist aber gar nicht so. Der Verstand ist wichtig auch im Leben eines Christen. Der Verstand, im Verstand entscheiden wir maßgeblich, welche Werte wir haben und nach welchen Werten wir leben. Mit unserem Verstand treffen wir Entscheidungen für unser Leben. Der Verstand ist wichtig. Das Problem ist nur, wenn der Verstand, wie Paulus sagt, finster ist. Das ist ein Kennzeichen von Menschen, die Jesus Christus nicht als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Was heißt das denn, wenn der Verstand finster ist? Was muss man sich darunter vorstellen? Stell dir vor, du wachst nach auf, du musst zur Toilette und du musst so dringend, dass du nicht mal mehr Zeit hast, das Licht anzuschalten. Und dann rennst du da im Dunkeln durch deine Wohnung, es ist stockduster, Jalousien sind runter und die Frage ist, wie bewegst du dich denn dann? Wenn du auf einmal gar nichts mehr siehst, dann merkst du, du bist total ängstlich und du bist total unsicher. Weil du Angst hast, dass du gegen irgendeinen Stuhl läufst oder dass da vielleicht irgendwo eine Stufe ist, die du vielleicht später erwartest oder früher oder keine Ahnung, ja. Aber wenn du dich im Dunkeln bewegen musst, dann merkst du, du bist in deiner Bewegungsfreiheit total eingeschränkt. Du bist total ängstlich, du bist total vorsichtig, weil du dich unsicher fühlst. Und genau das, sagt Paulus, kann man an den Menschen beobachten, die Jesus Christus nicht kennen, die keine Beziehung zu Gott haben. Die sind total verängstigt und unsicher. Und das spürt man Menschen in unserer Gesellschaft an. Sie sind orientierungslos. Sie halten sich an sämtlichen Dingen fest, von denen wir als Christen genau wissen, die können dir keinen Halt geben. Ein dickes Geldkonto oder irgendwas anderes oder Wertrücklagen oder was auch immer. Sie suchen Sicherheiten, sie suchen irgendwie ihre Ängste zu überspielen, zu übertünchen. Sie suchen nach Orientierung. Das ist das Kennzeichen von Menschen, die Gott nicht kennen. Und Paulus sagt, ihr Verstand oder ihr Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt. Vieles von dem, was sie machen, das hat keinen bleibenden Wert. Wenn man sich manchmal auch so abends nach der Arbeit, ich weiß nicht, wie euch so geht, wenn man mal vom Fernseher setzt und so ein bisschen berieseln lässt mit den ganzen Shows, was da alles so läuft, diese ganzen Casting-Shows und Talent-Shows, wo es darum geht, wer ist der Beste und wo man sich gegenseitig aussticht. Ein Riesendrama, wer denn nun dieses ganze Ding gewinnt, damit irgendwann jemand auf der Bühne stehen kann und berühmt wird und sein Foto auf dem Titelbild von irgendwelchen Magazinen sieht. Darum geht's ja letztendlich. Nichtigkeit ist alles für den Arsch. Das hat für die Ewigkeit überhaupt keine Bedeutung. Und die machen ein Riesendrama davon. Aber es ist nichts. Die Menschen rennen wie wild hinter dem Materialismus hinterher. Sie versuchen, Lebensqualität zu gewinnen, indem sie sich dies kaufen und hier das Neueste und das noch mitnehmen. Alles Nichtigkeit. Es hat für die Ewigkeit, es hat in den Augen Gottes keinen Wert. Es hat auch für ein erfülltes Leben überhaupt keinen Wert. Paulus sagt, die Menschen rennen nur nichtigen Dingen hinterher, weil sie gar nicht wissen, worum es wirklich geht. Und dann geht er weiter und sagt, das kommt von ihrer Unwissenheit und von ihrem verstockten Herzen. Noch zwei Kennzeichen. Unwissenheit. Da denke ich mir, na ja, wir leben in einer Zeit und einer Welt, wir werden ja mit Wissen nur so vollgestopft. Wenn ich sehe, was die Kinder heutzutage in der Schule lernen mussten, ja, bis zur 10. Klasse erstmal, da wird schon ordentlich was gepaukt. Und dann, wenn es ins Abitur geht, nochmal 3 Jahre drauf, dann kommt das Studium, 4 Jahre Bachelor, viele machen noch einen Master, nochmal 2 Jahre. Die jungen Menschen, wenn sie ins Arbeitsleben starten, sind voll gepumpt mit Wissen. Wir haben so viel Zugang durch die Medien zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu religiösen und spirituellen Erfahrungen. Was gibt es nicht alles? Die Menschen sind voll mit Wissen. Wir können Autos bauen, die mittlerweile schon selbstfahrend sind, wo man gar nichts mehr machen muss. Wir können Astronauten zum Mond schicken. Wir haben ein unheimliches Wissen, ein unheimliches Potenzial. Aber wenn es um das Wissen über Gott geht, da stehen die Menschen plötzlich und sagen, naja, ich bin Agnostiker. Das heißt, eigentlich kann man ja gar nichts wissen. Ich gehe davon aus, dass es Gott gibt, aber Ahnung habe ich nicht. Da ist nichts, null. Wenn es um Gott geht, dann haben die Menschen, gerade auch in unserem Land, unserer Gesellschaft, mit ihren ganzen Abschlüssen und ihren Titeln, was sie alles so erreicht haben, wenn es um Gott geht, dann wissen sie auf einmal gar nichts mehr. Dann fangen sie an zu schwimmen, dann wird's tatterig, dann reden sie von Ahnung und von Vermutungen. Aber Wissen gleich null. Und das ist fatal, weil das hat Auswirkungen auf unser Leben. Ja, das merke ich am Beispiel zum Beispiel von Afrika, ja, wo die Menschen keine Bildung haben. Wenn Menschen keine Bildung haben, dann sind sie ja nicht in der Lage, die Ressourcen, die sie haben, vernünftig zu nutzen, um ordentliches Leben zu leben. Das heißt, aufgrund dieser Unwissenheit leben die Menschen in Armut. Und das ist geistlich genau dasselbe. Wenn Menschen kein Wissen über Gott haben, wenn sie nicht wissen, wenn sie ihren Schöpfer nicht kennen und den Plan, den Gott für ihr Leben hat, wenn ein Mensch darüber keine Kenntnis hat, dann kann er sein Leben nicht richtig und gut leben. Das geht gar nicht. Das ist völlig unmöglich. Der Mensch bleibt in einer geistlichen Armut. Und Paulus sagt, sie haben ein verstocktes Herz, ein verhärtetes Herz. Das heißt, diese Menschen sind gar nicht in der Lage, Gott in irgendeiner Form zu vertrauen. Diese Menschen haben immer nur Zweifel, so nach dem Motto, Gott kann es doch gar nicht gut machen. Oder wenn Gott so viel Leid in dieser Welt zulässt, ja, wie kann das ein Gott der Liebe tun? Da sind so viele Fragen, so viele Zweifel, die es Menschen unmöglich machen, Gott wirklich zu vertrauen, dass er es gut mit mir meint und dass sein Weg für mein Leben der beste ist. Die Menschen sind verstockt. Das heißt, sie sind auch gar nicht bereit, die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über ihr Leben, dass sie schuldig sind, dass sie Sünder sind, zu akzeptieren. Die Menschen haben ihr Herz verhärtet. Sie wollen diese Wahrheit gar nicht akzeptieren. Paulus geht weiter und sagt, sie sind in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben. Diese Lüste, diese Lust, das sind Gefühle. Die Gefühle sind das letztendlich, was für den Menschen zählt. Sie sind ausschlaggebend, sie stehen über dem Gewissen. Und das merken wir heute in unserer Gesellschaft ja auch. Wenn sich das richtig anfühlt, dann mache ich das. Bums, fertig, aus. Ob das wirklich richtig ist oder gut für mich, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn es sich gut anfühlt, wenn es sich richtig anfühlt, dann kann es doch nicht falsch sein. Aber die Bibel macht uns deutlich, dass der Maßstab für das, was richtig und falsch ist, niemals die Gefühle sein können. Das ist völlig unmöglich. Aber genau das machen die Menschen unserer Gesellschaft. Sie setzen die Gefühle absolut. Die Gefühle stehen auch für viele Christen über dem Wort Gottes. Wenn es sich richtig und gut anfühlt oder wenn Liebe mit im Spiel ist, ja, dann kann es doch nicht mehr falsch sein. Es ist doch fast egal, was das Wort Gottes sagt. Dann muss das Wort Gottes eben damals eine andere Bedeutung gehabt haben oder es hat sich geändert, weil unsere Kultur sich geändert. Oder da findet man irgendwelche frommen Ausreden, damit man die Gefühle auch über das Wort Gottes setzen kann. Die Gefühle sind ausschlaggebend. Und Paulus sagt, er beschreibt das hier, er sagt, sie haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben. Wenn die Gefühle das Kommando haben, dann ist da keine Richtung mehr drin. Ja, wer ein Pferd reitet, wer die Zügel hat, der kann am gewissen Punkt anhalten, der kann das Pferd steuern. Aber wenn das Pferd keine Zügel hat und durchbrennt, dann geht das sonst wohin. Und Paulus sagt, genauso ist das mit einer Gesellschaft, die die Gefühle absolut setzt. Da geht es mit der Moral in sämtliche Richtungen, sonst wohin, völlig ungebremst. Und er nutzt zwei Beispiele, die er das deutlich macht und sagt, das eine ist sexuelle Unmoral und das andere ist Habgier. Und wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann sehen wir doch das ganz genau so, die sexuelle Unmoral. Ja, wir nennen das sexuelle Freiheit, ja, diese sexuelle Revolution in den 60er, 70ern, ja, und wir nennen das heute die sexuelle Freiheit. Und das heißt, jeder darf doch machen, wann und wo und was und wie und mit wem er will. Es gibt keine Grenzen mehr. Du kannst Sex vor der Ehe haben, du kannst Sex neben der Ehe haben, spielt keine Rolle. Du kannst gleichgeschlechtlichen Sex haben, du kannst heute so sein und morgen so und du kannst das sein, wie du dich gerade fühlst. Ob du mit einem Partner Sex hast oder mit fünf auf einmal, es spielt alles keine Rolle mehr. Es gibt kein Tabuthema mehr. Es ist einfach alles erlaubt. Alles ist richtig, weil es fühlt sich ja gut und richtig an. Oder Paulus sagt das Thema Habgier. Ja, wir leben in unserer westlichen Welt einen Lebensstandard, der auf Schulden aufgebaut ist. Wir leben nach einem Lebensstandard, den wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, wo es darum geht, zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen, mehr, 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 immer das Beste, immer das Neueste, immer noch was obendrauf, nie zufrieden, nie genug. Paulus sagt, das kennzeichnet Menschen, die ohne Gott leben. Und Paulus sagt, ihr dürft nicht mehr so leben. Ihr dürft nicht mehr so leben. Und da frage ich mich, warum eigentlich nicht? Warum ist das denn so schlimm? Paulus nennt uns zwei Gründe. Einen im Text, den ich gerade vorgelesen habe, und einen zweiten im Kapitel 5, ein paar Verse weiter. Warum dürfen wir das nicht? Paulus sagt, ihr habt doch euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt, denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Paulus sagt, dieser alte Mensch oder dieser Zustand, in dem Menschen leben, die Gott nicht kennen, er sagt, diese Menschen richten sich selber zugrunde auf die ein oder andere Art und Weise. Da gibt es Menschen, die über ihr Leben völlig verbittert sind. Da gibt es Menschen, die so viel Schuld mit sich rumtragen oder auch Verletzungen von anderen, die nie vergeben konnten, die mit so viel Hass und Wut und Zorn in sich leben. Und sich damit selber zugrunde richten. Es gibt Menschen, die gar keine Freude mehr in sich verspüren, weil sie vielleicht so gestresst sind, weil sie damit beschäftigt sind, ihren Lebensstandard zu halten, dafür zu arbeiten. Beziehungen bleiben auf der Strecke, weil man die falschen Prioritäten setzt. Es gibt viele Lebensentscheidungen, die man am Ende seines Lebens bereut. Freudlosigkeit im Leben von Menschen. Wir leben in einer der reichsten Gesellschaften dieser Welt. Wir können die glücklichsten Menschen eigentlich auf diesem Planeten sein, aber laut Studien sind wir es nicht. Das sind irgendwelche Menschen in Afrika. Da frage ich mich, was ist da los? Weil wir uns mit unserer Habgier selber zugrunde richten. Paulus macht ganz klar, Menschen, die so leben, richten sich selber zugrunde. Sie machen sich das Leben selber kaputt. Sie werden nie an den Punkt kommen, wo sie eine Erfüllung oder eine Befriedigung oder inneren Frieden erfahren werden. Und den zweiten Punkt, warum wir nicht so leben dürfen wie diese Menschen, sagt Paulus, und der ist noch gravierender, das sagt er in Kapitel 5, paar Verse ab Vers 5 lese ich mal. Denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben und ein ausschweifendes Leben führen oder von Habgier erfüllt sind, Habgier ist nämlich auch eine Form von Götzendienst, einen Platz im ewigen Reich des Messias und Gottes haben wird. Es gibt für Menschen, die so leben, keinen Platz im Reich Gottes. Darum sagt Paulus, dürfen wir nicht so leben. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Paulus sagt nämlich, in dem Moment, wo ihr Christus angenommen habt, habt ihr den alten Menschen abgelegt. Das ist ein Ereignis, das ist passiert, das ist vorbei. Das heißt, in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, da hast du diesen alten Menschen, den ich gerade beschrieben habe, den hast du abgelegt. Da ist eine Veränderung passiert und du hast einen neuen Menschen angelegt. Das ist auch hier das vom Griechischen, von der Grammatik her bezeichnet das einen Prozess, der einmal kurz passiert, eine Handlung, die abgeschlossen ist. Mehr ist es nicht. Das ist eine Wirklichkeit in Christus, sagt Paulus. Und was heißt das? Was heißt dieser neue Mensch? Das heißt, in dem Moment, wo du Christus angenommen hast, ist mit deinem Verstand etwas passiert. Da ist Licht reingekommen. Du hast eine Gottesoffenbarung bekommen. Du weißt auf einmal, was richtig und was gut ist. Du hast Gotteserkenntnis. Dein verstocktes Herz ist weich geworden. Du kannst auf einmal Gott vertrauen. Du kannst in Gott den liebenden Vater sehen und du kannst vertrauen, dass Gott es absolut gut mit dir meint. Auch wenn die Lebensumstände vielleicht völlig dagegen sprechen. Du bist in der Lage, die Wahrheit über dich und dein Leben, dass du Sünder bist, dass du schuldig bist, zu erkennen und zu akzeptieren. Und weil du ein weiches Herz von Gott bekommen hast, bist du in der Lage, Vergebung für deine Schuld in Anspruch zu nehmen. Nicht nur von Gott, sondern auch von Menschen. Das kennzeichnet diesen neuen Menschen. Du bist aus der Unwissenheit herausgekommen. Du hast kein verstocktes Herz mehr. Und für dich stehen die Gefühle nicht an erster Stelle, sondern dein Gewissen ist vom Heiligen Geist erneuert worden. Das heißt, dein Leben setzt nicht mehr die Gefühle absolut, sondern du triffst deine Entscheidung nach deinem Gewissen, durch das der Heilige Geist zu dir redet. Das hat sich für dich verändert. Und jetzt sagt Paulus, wir müssen uns vom Geist Gottes immer wieder erneuern lassen. Wir müssen diesen neuen Menschen in uns, den Christus uns gegeben hat, den müssen wir erneuern lassen. Und das ist ein Prozess. Das ist etwas, das sich im Leben von uns Christen unser Leben lang durchziehen wird. Wir haben diesen neuen Menschen bekommen und jetzt sind wir dafür verantwortlich, dass wir ihn erneuern oder im Griechischen, wie man auch übersetzen kann, renovieren oder restaurieren. Wir müssen diesen neuen Menschen immer wieder erneuern, weil er sonst zerfällt und wir immer wieder dazu tendieren, in dieses alte Leben zurückzugehen. Heißt das, dass wir als neuer Mensch nicht mehr sündigen können? Doch, natürlich, das schon. Natürlich gibt es Momente, wo wir als Christen sündigen. Und da leben wir aus der Vergebung. Da dürfen wir die Vergebung Gottes immer wieder in Anspruch nehmen. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben, wo Sünde ist, die wir verändern können. Und die müssen wir verändern. Und das sagt Paulus hier. Wir alle werden an verschiedenen Punkten in unserem Leben in Sünde fallen, werden sündigen. Das kann passieren, klar. Aber da leben wir aus der Vergebung. Aber in den Bereichen unseres Lebens, wo wir etwas verändern können, wo wir sündhafte Lebensstile verändern können, da sind wir in der Pflicht, das auch zu tun. Das ist das, was Paulus hier sagt. Dieser neue Mensch, sagt Paulus, ist ein neuer Mensch, den Gott nach seinem Bild erschaffen hat. Das heißt, dieser neue Mensch ist wieder in dieser Ebenbildlichkeit, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Aber der Mensch hat seine Ebenbildlichkeit durch die Sünde verloren. Durch die Ebenbildlichkeit ist der Mensch in der Lage, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Und das hat Christus sozusagen in uns wiederhergestellt. Und darum ist es wichtig, dass wir uns diese Ebenbildlichkeit bewahren, dass wir darum kämpfen, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Im Römerbrief sagt Paulus das so, dass der Geist gegen unser Fleisch, gegen unser Innerstes kämpft. Und dieser geistliche Kampf, das ist geistliches Leben. Wenn du nicht mehr merkst, dass der Geist Gottes innerlich sich mit dir auseinandersetzt, dann bist du geistlich tot. Wenn du es geschafft hast, so zu leben, dass der Geist Gottes nicht mehr bei dir durchkommt, wenn da kein Kampf mehr in dir drin ist, keine Auseinandersetzung zwischen dir und den Werten der Gesellschaft, wenn du nicht mehr merkst, dass in dir sich da was drinne bewegt, dann bist du geistig tot, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber im Leben eines Christen wirkt der Geist Gottes und er fordert dich immer wieder heraus, dich mit den Werten der Welt, konfrontiert dich damit, dich mehr auseinanderzusetzen und immer wieder den Fokus auf Christus und auf die Werte, die Gott uns in seinem Wort vermittelt, darauf den Fokus zu richten und da auch zu leben. Paulus sagt, dass Menschen, dieser neue Mensch ist von Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt. Gerechtigkeit heißt, dass wir als Menschen der Beziehung zu Gott gerecht werden. Das kennzeichnet den neuen Menschen, weil er einerseits aus der Vergebung lebt, daher bekommen wir unsere Gerechtigkeit, weil er auf der anderen Seite aber auch darum kämpft, ein Leben zu leben, einen Lebensstil an den Tag zu leben, der Gott Ehre gibt und der Gott gefällt. Und das bedeutet auch Gerechtigkeit und Heiligkeit. Heilig ist alles das, was mit Gott in Verbindung steht. Und das heißt, dass ich als Christ immer das suche, was heilig ist. Und das meiste, mit dem ich die Welt umgibt, das ist unheilig. Das ist genau das Gegenteil. Und das ist manchmal nicht so leicht, weil das bringt mich in einen Kampf, eine Auseinandersetzung. Aber genau das ist dieser Erneuerungsprozess. Und den dürfen wir in uns nicht abtöten, sondern den müssen wir lebendig halten. Das heißt geistliches Leben. Gott hat einen neuen Menschen uns hineingelegt. Ein Menschen, der ein weiches Herz hat, der Gott vertrauen kann, der Gottes Liebe erkennt, der ein neues, klares Gewissen hat, der einen erleuchteten Verstand hat. Und in diesem neuen Leben dürfen wir in dieser Welt leben. Und es ist wichtig, dass wir diesen Menschen in uns immer wieder erneuern, dass wir uns durch diesen Menschen immer wieder neu auf Christus ausrichten. Paulus sagt mit allem Nachdruck, Menschen, die anders leben, wenn wir versuchen, als Christen Kompromisse einzugehen, wenn wir versuchen, eine Synthese herzustellen zwischen dem neuen und dem alten Menschen, dann, sagt Paulus, dann riskieren wir, dass wir unser Leben zugrunde richten und dass wir keinen Platz im Reich Gottes haben. Gott segne dich. Amen.